Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir uns ganz auf die Oscar-Verleihung konzentriert.
Und besonders viel über den sensationellen Auftritt von Ryan Gosling als Ken gesprochen.
Aber neben vielen tollen Auftritten gab es natürlich auch das ein oder andere Missgeschick. All das jetzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Die liebe Anja und ich sitzen hier in Hamburg im Studio, ganz aufgeregt mit unserem LA-Korrespondenten verbunden. Steven, bist du da?
Ich bin da, aber danke. LA-Korrespondent, das klingt richtig geil.
Ja, der, yeah. Der Kino oder Couch LA-Korrespondent.
Als wenn ich endlich mal was Vernünftiges gemacht habe.
Wir haben Hollywood am Ohr.
Kann ich dann meinen Eltern erzählen?
Hollywood, eure Punkte bitte.
Ja, genau, nee, aber das klingt wirklich so, als wenn meine Eltern mich wieder fragen, was machst du eigentlich als Moderator? Dann kann ich sagen, ey Mama, Papa, ich bin LA-Korrespondent. Das klingt so wie, ich bin Herzchirurg, wenn du Arzt geworden bist.
Wir haben wahnsinnig viele Fragen an dich. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen oder wer überhaupt anfangen darf. Steven, wie geht's dir überhaupt? Wie lang hast du geschlafen? Wie spät war es gestern?
Also erstmal vielen lieben Dank für die Nachfrage. Mir geht's wirklich gut. Ich bin ziemlich kaputt, weil das war ja gestern mal so ein ganz anderer, neuer Tag. Wir haben relativ früh angefangen mit unterschiedlichen Nachrichten schalten. Dann ging es zum Teppich. Da haben wir 2,5 Stunden, fast 3 Stunden live übertragen. Dann habe ich ja während der Verleihung noch kommentiert. Danach war ich dann noch drehen im Orchard Court für die Highlight-Sendung heute auf Pro7. Genau, und dann habe ich mich mit dem Team, das war großartig, das machen wir traditionell immer, haben wir uns hier gegenüber in so einem netten Lokal zusammengefunden und noch ein Bierchen getrunken und dann bin ich ins Bett, aber mein Körper kommt mit diesem Jetlag nicht klar. Ich bin heute Morgen schon wieder um 5 aufgewacht, aber ich fand die Oscar-Verleihung, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir können da direkt ins Thema einsteigen, ich fand sie wirklich unterhaltend. Ich fand sie an einigen Stellen sehr frisch. An einigen Stellen, können wir auch gleich nochmal drüber reden, habe ich mich geschämt. Ja. Aber ich finde, dass die Academy endlich mal wieder den richtigen Schritt gemacht hat. Hat so Klassik, also so klassische Elemente mit neuen verbunden. Und ich meine, es gab jetzt keine großen Überraschungen bei den Preisen, aber ich fand es war echt eine geile Veranstaltung.
Vielleicht einmal nochmal vorab. Also ich muss dich einmal loben. Du weißt, ich tue das selten. Normalerweise meckere ich eher immer an dir rum. Aber ich finde, ihr habt das alle als Team wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir gute Kumpels sind, sondern auch wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich das sagen, weil ich weiß, wie schwer das ist, der Job da, das zu machen. Oder ich weiß es nicht, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie schwer es ist, da am roten Teppich zu arbeiten. Aber kommt man danach, ich glaube, das interessiert viele Leute, du bist da ja extrem unter Strom, man muss spontan reagieren, man weiß nicht, was genau passiert. Also man kann sich keine Sekunde Unaufmerksamkeit eigentlich leisten, man muss die ganze Zeit irgendwie funktionieren. Ist es für dich danach, kommt man dann schnell runter wieder oder kommt man dann irgendwann aufs Hotelzimmer und ist immer noch so aufgeputscht oder auch davon, auch von der Last, die einem vielleicht dann von den Schultern gefallen ist, weil man das Ganze rumgekriegt hat?
Also das dauert schon eine Ecke, ne? Das, da habe ich bei ganz vielen Sachen, das kennst du ja auch, dann ist man so auf Adrenalin und dann bleibst du erstmal auf so einem Hoch. Und das habe ich dann gestern gemerkt, als wir dann im Restaurant gesessen haben, da habe ich ein Bierchen getrunken, dann kamst du so ein bisschen runter, auf einmal hat es so einen Knock, also hat es mich richtig ausgenockt, dann bin ich nur noch, als hätte ich 35 Tequila wie Guillermo von Jimmy Kimmel getrunken, bin ich ins Hotel zurückgewankt und ins Bett gefallen. Aber es war schon eine extrem lange Anspannung, aber es hat auch echt richtig Bock gemacht. Also danke für deine lieben Worte. Ich glaube, das unterschätzen immer viele, weil ich höre das ja immer so häufig und dann liest das in den sozialen Medien, ja, die haben ja wieder die Stars links liegen lassen. Ich glaube, die verstehen alle gar nicht, wie das funktioniert auf diesem Teppich, ne? Du kannst ja im Vorwege, also wir haben uns ja mit den deutschen Nominierten getroffen oder wir waren beim German Films Brunch am vergangenen Freitag, wo sozusagen die deutsche Dependance der deutschen Filmindustrie ihre Nominierten auch feiert und begrüßt. Und da sind wir zu allen hingegangen und haben uns natürlich mit denen unterhalten, haben gesagt, ey, habt ihr Zeit und bitte kommt zu uns und wir stehen da und da. Und die hatten wir natürlich alle, die ganzen anderen Stars, und das hat man gestern, glaube ich, auch schon wieder gesehen, die sind ja wirklich kurz vor knapp gekommen. Und das hat ja auch Scott, unser großartiger Schützling und Helfer am Teppich, auch erzählt, dass die Tendenz momentan von den Managements und auch von den Publizisten so ist, dass sie ihren Stars oder ihren Schäfchen halt sagen, ey, ihr macht Fotos und dann geht ihr direkt rein. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil das ist die größte Bühne, um Kino und Film zu feiern und auch, glaube ich, die größte Bühne, um Menschen ins Kino zu locken. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen.
Verstehe ich auch nicht, weil das muss man jetzt auch mal festhalten, dass, und das hat man bei eurem Kamerawinkel ja sehr gut gesehen. Man hat dich gesehen, und wo du gestanden hast, aber man hat auch den Guillermo, den Sidekick von Jimmy Kimmel, der ein paar Meter neben dir war, die Mexikaner, glaube ich, waren da und die Franzosen. Man hat einen ganz guten Überblick, fand ich, gehabt mit dem Kamerawinkel. Und man hat genau gesehen auch, dass die anderen die Leute ja auch nicht bekommen haben zum Teil. Also genau. Der Guillermo natürlich durch die Verbindung mit Jimmy Kimmel hat noch einen anderen Bekanntheitsgrad auch in Amerika, und da werden dann noch mehr Leute auch hingeschleust oder kommen vielleicht auch freiwillig dann hin. Aber man hat ja genau gesehen, wie viele der Big Names einfach so vorbeigerauscht sind, beziehungsweise, da hatten Anja und ich vorhin schon mal drüber gesprochen, wie viele Big Names man gar nicht gesehen hat. Also wenn ich jetzt mal hier auf meine Liste gucke.
Ja, das ist absurd.
Das ist wirklich absurd. Also Margot Robbie, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Bradley Cooper, Charlize Theron, Florence Pugh, Octavia Spencer, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Kirsten Dunst, America Ferrera. Alles, alle da gewesen, alles Big Names, und die waren alle nicht auf diesem roten Teppich. Die sind für die
Fotos. Also einige von denen waren da, von den Namen, die du gerade genannt hast. Also Chris Hemsworth ist mit Elsa Pataky, seiner Frau, gekommen, aber die sind halt 5 Minuten vor der Verleihung, ne? Und dann kommen sie einmal kurz raus, wie du gesagt hast, dann sehen die Guillermo, der schenkt Tequila aus, Sidekick von Jimmy Kimmel und natürlich Teil der Late Night Show auf ABC. Gehen sie da kurz hin, aber flitzen dann weiter. Und auch Florence Pugh, Michelle Yeoh und so. Ich find's schade. Aber ich glaube, das ist the name of the game. Aber irgendwann werden die auch realisieren, dass sie diese Presse auch wieder brauchen. Und alle sind ja da. Also alle Kolleginnen und Kollegen aus aller Herren Länder, auch die Amerikaner, sind ja eigentlich da, um zu entertainen. Da ist ja keiner da, um eine investigative, böse Frage zu stellen. Das verstehe ich auch gar nicht. Es geht ja darum, diesen Moment zu feiern.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Scott Orlin, dein Helfer da am roten Teppich, der die Leute dazu führt auch, hat ja auch gesagt, dass viele der US-Stars Angst haben, in diesem Interview-Moment etwas zu sagen, was dann auf Social Media irgendwie für hohe Wellen oder einen Shitstorm, wie auch immer, sorgt. Da habe ich mich aber nur gefragt, aber solche Fragen werden doch da gar nicht gestellt. Das sind doch alles nette, harmlose Fragen, ein bisschen zum Abend, zur Stimmung, zu den Klamotten. Das ist ja alles völlig unverfänglich und unkritisch auch, was ich auch völlig in Ordnung finde in dem Rahmen. Da erwarte ich gar keine kritischen Fragen. Deshalb verstehe ich nicht, warum da so eine große Angst dann angeblich da herrschen soll.
Nee, das verstehe ich auch nicht. Und ich finde vor allen Dingen, du, Steven, du stellst ja auch immer sehr fachfreundliche Fragen. Also da geht's ja dann wirklich um die Werke, um die Zusammenarbeit und um das, was sie sich vielleicht noch irgendwie von dem Abend versprechen oder erhoffen. Und ich verstehe das auch nicht, warum die da so große Angst haben. Aber ich muss dir auch erstmal noch ein Kompliment aussprechen, denn ich fand, dass diese Vorberichterstattung so kurzweilig war. Und selbst wenn man irgendwie die ganze Zeit noch auf die ganz, ganz großen Namen gewartet hat, verging das einfach wie im Flug, und es waren so nette Talks. Also ich habe mich wirklich bestens unterhalten gefühlt, und Kompliment an dich, wie du dieses Level da kontinuierlich hältst, Scott auch.
Danke.
Und wie doll ihr euch da engagiert habt. Und ich habe eine wichtige Frage, denn das habe ich mir mehrmals, die habe ich mir mehrmals gestellt, als ich das gestern geguckt habe. Wie schwierig ist es für dich, in einem Interview konzentriert zu bleiben, wenn auf einmal die ZuschauerInnen auf der Tribüne anfangen zu jubeln? Ich dachte mir, also als Zuschauende bin ich dann selber so abgelenkt und denke mir so, da kommt gerade jemand, wer ist das? Wer ist das? Warum schreien die gerade so? Geht dir das auch so, oder kannst du dich da wirklich so professionell fokussieren, dass dich das gar nicht aus der Ruhe bringt?
Also erstmal lieben Dank für das Kompliment, aber du hast recht. In der Sekunde geht natürlich immer dieser Star-Trigger an, wenn jemand klatscht oder jubelt, dass du denkst, okay, wer kommt jetzt? Und vor allen Dingen, dann hast du Scott die ganze Zeit neben dir, der nervös ja alle Leute ranwinkt. Du konzentrierst dich auf das Interview und dann kommt irgendwie von hinten jemand ran. Das war ja bei dieser beim Interview mit Christian Friedl so, dass auf einmal Diane Warren rumkam und dann versuchst du, die natürlich miteinander zu vernetzen. Aber Scott war auch gestern so geil drauf. Der hat dann zwischendurch einfach irgendwie Steven, meet bla bla bla. Und dann war ich so, okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich versuch's einfach mal und versuche mich da irgendwie reinzureden. Und am geilsten war, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, mit David Alan Greer, meint er so, he's the voice of God. Und ich dachte so, the voice of God? Welche voice of God? Und dann meinte ich zu ihm ja so, Voice of God in which movie? Und er so, no, at the Academy. Und dann fiel es mir wie so Schuppen von den Augen. Dachte ich so, okay, du bist der die Stimme der Oscars.
Genau, das machen die Amis ja immer, dass die Leute, die Off-Stimme sind, die werden, glaube ich, grundlegend immer als Voice of God bezeichnet.
Aber ich dachte auch dann, als er dann auch so darauf einstieg, ne, und sagte hier from God to God und so, ne, dachte ich auch, okay, er ist, glaube ich, verrückt.
Aber
ja, das ist geil, dass du das. Ich dachte, ich bin verrückt, er ist verrückt, alles ist verrückt, habe ich gedacht in der Sekunde.
Aber ich habe auch so mitgefiebert mit dir, als bei Guillermo Paul Giamatti stand. Yeah. Ja, und du sagtest zu Scott Orlin dann, I want Paul.
Nee, das Tolle war ja zuerst, Scott sagte ja erst, hier, Andrea Bocelli.
Ja, genau.
Und dann sagte Steven so, ja, Andrea Bocelli ist nett, aber ich hätte gerne Paul Giamatti, komm mit Paul Giamatti reden.
Genau. Und er stand rechts und du hast dann mit irgendjemand anders gesprochen und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, die Person muss weg, weil Paul Giamatti kommt gleich, damit ihr den einfangen könnt, weil der kommt ja nicht, wenn da jemand anders steht. Dann geht er ja ganz, kann es ja schnell passieren, dass er einfach hinten vorbeigeht. Das würde mich total wahnsinnig machen.
Ja, das ist halt das große Risiko, ne? Dann freust du dich, dass du einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin hast und dann ziehen sie alle an dir vorbei. Aber auf der anderen Seite, weißt du, ich denke dann in der Sekunde immer so, ey, ich springe ins kalte Wasser, let's do it. Ich habe so und so keine andere Möglichkeit. Aber das ging mir natürlich teilweise auch so, ne, wenn dann irgendwie Charlie Stern auf einmal anhält bei Guillermo oder Florence Pugh und dann denkst du, ey, die ist nur ein Meter von dir entfernt und dann Scott macht das ja super, dann winkt er immer den Management und sagst du, ey, hey, und am geilsten ist, er holt die dann immer zu sich, umarmt die und die gucken ihn dann an und wollen mit ihm reden, dann sagt er, no, you're gonna talk to Steven from Germany. Und dann stehe ich da wie so ein kleiner Horst, sag so, hi, und halt mein Mikrofon hin und die sind völlig irritiert, aber es hat ja geklappt, also zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson, der wäre ja eigentlich gar nicht zu uns gekommen. Der hat dann Scott gesehen. Und dann hat unser Kameramann Peter etwas gemacht, was ich so geil fand. Hat er zu ihm gesagt, ey, wir sind live. In 20 Sekunden, bitte bleib bei mir. Und normalerweise gehen sie alle weg. Und Dwayne wartet da und dann zieht er ihn runter. Und dann macht Dwayne The Rock Johnson seine kleine Promomaschine an.
Aber was für eine Promomaschine. Geil, ne? Was für eine Promomaschine. Der hat wirklich einmal kurz, ey, hello Germany. Und dann, das sind meine Projekte, bye. Und dann ging er weg. Also wenn ich in deiner Position dort gewesen wäre, ich hätte ihm, glaube ich, gesagt, lieber Dwayne, hör auf, diese Glanzanzüge zu tragen. Also der hatte wieder einen Anzug an. Die muss
ich hätte ihm gesagt, modisch jemand fang beraten. Mal an, was zu trinken.
Wieso?
Sah er so dehydriert aus?
Ja, ey, hast du den gesehen, auch auf der Bühne? Ey, ich hatte das Gefühl, der hat so Papierhaut. Ich meine, der trainiert ja so und so jeden Tag. Das sind ja Riesenmuskelberge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, aber bei ihm dachte ich immer so zwischendurch, das wirkte so wie so ein Bodybuilder vor einem Wettbewerb, wenn die alle dehydriert sind, damit die Adern und jede Muskel rauspoppt. Und ich hatte bei ihm das Gefühl, ey, das ist nicht gesund. Aber das sagst du dem natürlich auch nicht, wenn da 180 Kilo Muskeln vor dir stehen.
Das ist am Fernsehen, aber nie, ist mir das nicht so aufgefallen. Ja, aber vielleicht hat mich auch dieser Anzug, ich frage, wo gibt es solche Anzüge an? Ja, also so Glanzanzug und dann mit diesem Körper, kein Hemd drunter, also freien Oberkörper drunter und dann dieser Glanzanzug. Also es ist wirklich der schlechte Geschmack in Person.
Aber ich würde gerne mit euch ganz kurz mal, also neben dem roten Teppich vor allen Dingen auch mal über unsere deutschen Nominierten sprechen.
Ja.
Ich bin ein, also ich fand Sandra Hüller, haben wir ja schon häufig drüber gesprochen.
Oh ja,
großartig. So großartig als Schauspielerin. Aber ich habe die jetzt zweimal getroffen beim German Films, Brunch oder Lunch und jetzt am roten Teppich. Und ich finde, die ist einfach eine so geile Frau. Unfassbar. Die ist so sympathisch, so nett und ich finde das auch gemein irgendwie, dass die deutsche Presse da so ein bisschen drauf rumgehackt hat, dass sie, sag ich mal, so zurückhaltend ist und es kam immer so rüber, als wenn sie da überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Ich glaube, dass sie einfach auch Respekt hatte vor der Situation, was auf sie einprasselt. Du musst dir mal überlegen, die sitzt dann bei Toni Erdmann 2017 sitzt die in Block 17 und jetzt dieses Jahr sitzt sie in der ersten Reihe. Ich meine, neben Jodie Foster, Annette Bening und sowas, völlig zu Recht. Aber was ist das bitte für ein Wandel?
Ja, das ist total krass. Und ich meine, ich glaube auch, dass das erste Mal Oscars hier in Block 17 da irgendwie mega geflasht hat, ne? Aber es ist so ein deutsches Ding, dass wir nicht mit unseren Stars klarkommen. Dass wir die, also kurz hochjubeln und dann schon wieder schlecht reden müssen. Und das finde ich auch ihr gegenüber so ungerechtfertigt, ne? Ich mochte das auch gestern im Gespräch von euch beiden, dass sie da so konzentriert und so bemüht war, ne? Auch, wie gesagt, weil es halt nicht dann nur darum ging, so, was hast du gerade an und was hast du jetzt heute Abend zu Abend gegessen und freust du dich irgendwie auf die Party später, sondern weil es ja dann halt auch nochmal um den Film und das Werk und sowas geht. Und da war sie so dabei und auch so ehrlich.
Und so charmant, genau. Ned und Steven hat es gerade so zurückhaltend nett. Ich fand die, also genau. Ich fand die wahnsinnig toll. Also nicht nur, wie sie gesprochen hat, ich fand, sie sah auch toll aus. Das muss man auch mal sagen. Ein Hammerkleid, glaube ich, ich kann den Namen des
Schiaparelli.
Dankeschön, Anja, genau. Und was ich auch gelesen habe, das wird ein richtig kleiner, großer Fashionstar jetzt, Sandra Hüller.
Total, sie ist auch schon hier für Phoebe Philo in der neuen Kampagne, also von der Ex-Celine-Designerin.
Genau, das weiß Steven nicht, weil Steven von, wie Dwayne The Rock Johnson von Mode, nicht viel Ahnung hat. Aber Phoebe Philo ist momentan die Designerin, so der heißeste Name in der Fashion-Welt momentan, kann man so fast sagen. Und da wird sie ja Werbegesicht und Testimonial sein von der. Und das ist schon eine große Auszeichnung auch.
Und mein Mann sagte gestern auch, als wir es geguckt haben, auch schon so, dass ihr Look und das Kleid, das sie trägt, dass das eigentlich schon so Oscar-würdig ist, dass sie eigentlich den Preis kriegen müsste.
Und zweimal. Sie hat ja zum Red Carpet ein Kleid, das schwarze Kleid getragen und später ist sie auf die Vanity Fair Party gegangen und hat dort nochmal ein weißes Kleid, was auch wahnsinnig toll ausgesehen hat. Und was ich auch so schön fand von ihr, dass die weil das, ja, nennt es normal, ich finde es einfach sympathisch, wenn jemand wie sie sich da hinstellt und sagt, so, hey, das ist so eine verrückte Welt hier. Und ohne die ganzen Leute um mich rum, Stylisten, Helfer, allein, würde ich hier durchdrehen. Ich würde das gar nicht schaffen und die würde so einen Auftritt hier nicht hinlegen, wenn die nicht da wären. Ich finde das toll, wenn man einfach auch so dazu steht, weil das ist, glaube ich, für jeden, der sowas nicht so häufig mitmacht und da geübt drin ist, ist das irgendwie ja eine ganz besondere Erfahrung.
Ja, und sie war ja auch alleine da, ne?
Ja, und ganz im Ernst, die ist, also wirklich, ich bin so ein Fan, ich bin total Team Sandra Hüller. Ihr habt da alle, ihr habt beide gerade auch das gesagt, was da passiert, das hat sie ja auch selber so ein bisschen erschlagen, ne? Die war jetzt ja, wenn du in dieser Kategorie nominiert bist, dann musst du dir ja vorstellen, was du da an Terminen hast, ne? Das ist ja vom Nominees Luncheon bis zu Interviews, da will ja jeder was mit dir zu tun haben und man darf immer noch nicht vergessen, ihr habt es eben gerade angesprochen, zwei Filme, in denen sie mitgespielt hat, Zone of Interest und Anatomy of a Fall, beide für 5 Oscars nominiert, sie in der Königskategorie, das ist mega, aber auch genauso die Leute von Das Lehrerzimmer oder Christian Friedel, was für ein geiler Typ und worüber ich mich total gefreut habe, ist Wim Wenders. Ey, der steht da mit seiner Frau Donata, die aus alten VHS-Kassetten sich ein Kleid hat machen lassen. Wie lustig, aber wie gut war der bitte drauf? Und ich habe gedacht gestern, ihr seid alles tolle Leute, auch der Ilka Çatak oder wie die alle heißen vom Lehrerzimmer. So cool und das hat mich ehrlich gesagt am Ende irgendwie am meisten gefreut, dass die mit einer Leichtigkeit da waren und sich haben anstecken lassen von dieser positiven Euphorie, egal was in Deutschland, und Anja, du hast es eben gerade gesagt, wir schaffen es in Deutschland immer wieder, wir wollen Stars haben, aber wir zerstören die von vornherein, wir suchen immer nach dem wunden Punkt und machen sie direkt kaputt, dass keiner Bock drauf hat mehr, mit der deutschen Presse irgendwann was zu tun zu haben. Das ist so schade.
Total, total. Und ich mochte das auch total gerne. Also sowohl Wim Wenders und seine Ehefrau, also das Kleid und vor allen Dingen deren Handtasche waren der Hammer. Da haben Tim und ich vorhin auch schon drüber gesprochen, wie originell das auch ist, ne? Und dass die das, also dass die sich dann, glaube ich, auch so freuen, wenn du dann da stehst, ne? Und sie quasi da auch auf Deutsch nochmal mit jemandem sprechen können. Und Christian Friedl und Diane Warren gemeinsam fand ich ja auch so entzückend. Und er war ja auch so geflasht einfach davon, was da gerade alles abgeht. Und das fand ich so authentisch und so nett, dazu zu gucken, weil man das ja auch so gut nachvollziehen kann.
Das war eine wunderbare Szene, wie Christian Friedl dann auf einmal Diane Warren deinen Job übernahm und die interviewt ist.
Ja, das war geil.
Und so ganz locker mit der da plaudert, ja, ich war schon mal nominiert. Und sie, ach, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also wunderbar. Wurde wirklich wunderbar.
Weil ja, und vor allen Dingen so süß. Er hatte ja Geburtstag am Samstag und dann haben wir ihm ja einen Cupcake geschenkt. Und dann habe ich irgendwie so 10 Minuten später geguckt und jetzt steht er auf dem roten Teppich und man muss dazu sagen, es war echt heiß unter diesem Zelt. Und oben diese, ich weiß gar nicht, dieses Icing, was die da immer raufpacken, das kennt ihr ja auch in Amerika, das ist ja purer Zucker. Aber das war schon so feucht, dass er da mit diesem Cupcake noch in der Mitte stand. Und ich dachte so, oh, bitte schmiede das nicht auf den Smoking, das wäre mir so unangenehm. Aber er stand da und hat irgendwie sich mit allen unterhalten. Echt geil. Geile Leute.
Aber also, jetzt sag toll. Mir mal, was war mit Bastian Schweinsteiger los?
Ja, also Nummer eins, du musst dir mal vorstellen, das ist mir auch, also irgendwann habe ich mal Bully gesehen, der lief über den roten Teppich und das war auch so eine Überraschung, da haben wir auch geschnackt. In diesem Fall war das für mich völlig irritierend, weil ich guckte so runter den roten Teppich und dann sehe ich auf einmal jemanden, der aussieht wie ein Fußballer und das rattert dann durch den Kopf und du denkst so, hä, das passt überhaupt gerade gar nicht und dachte, das ist doch Bastian Schweinsteiger. Und dann stand er da und guckte so rum und dann habe ich immer gewunken und habe mir gesagt, Bastian, hier. Und ich glaube, der wusste auch gar nicht, wie er mich einordnen sollte. Und dann ist seine Frau ja zu unserer Kollegin AK gegangen, weil die dann über ihr Kleid gesprochen haben. Und dann kam Bastian Schweinsteiger zu mir. Und dann hast du wirklich gemerkt, ey, und ich meine, der ist total nett, ne? Also wirklich sehr nett, das sage ich jetzt mal. Aber du hast gemerkt, der ist in diesem Fußball-Antwort-Duktus. Weißt du, was ich meine?
Total. Und ich hab echt vorm Fernseher gesessen und gedacht, ey, Steven, stell ihm eine Fußballfrage. Versuch es aufzulockern. Stell ihm eine Frage zu Thomas Tuchel und dem FC Bayern. Keine Ahnung. Weil der war gefühlt mit dieser Situation mit dir so überfordert. Also du merkst, das ist ja jetzt auch kein TV-Neuling mehr, muss man sagen. Der macht ja nun schon eine ganze Zeit lang, und ich finde auch, da kann man mal nebenbei sagen, ich finde, dass er sich als Experte im TV für Fußballspiele echt sehr gut gemausert hat. Am Anfang fand ich das noch nicht so toll, aber ich finde, mittlerweile macht er das richtig gut. Ja, das war aber ein Rückfall irgendwie in alte Zeiten, weil er wirkte sehr verloren und hilflos da und wusste auch nicht so richtig, was er sagen sollte.
Ja, er kam nicht so aus dem Quark.
Ja, aber ich fand's einfach auch so lustig in der Sekunde, weil ich das überhaupt nicht einordnen konnte. Aber es war einfach geil. Also ich habe mich gefreut, dass er stehen geblieben ist. Aber genauso wie du gesagt hast, ich hätte zwischendurch vielleicht nochmal über Chicago Fire, seinen Ex-Verein, sprechen sollen. Aber und dann, ich meine, dann musst du dir mal überlegen, dann kommt Roger Federer, der auch eine Legende, und dann hätte ich eigentlich sagen sollen, nachdem er seinen Monolog mit Oliver Peoples und Rolex und was er alles
alle seine
verkauft und macht, hätte ich eigentlich sagen sollen, ich hätte eigentlich sagen sollen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war kein ProSieben-Werbespot, sondern das war Roger Federer. Aber ey, wie eine Maschine. Aber den finde ich ja total sympathisch. Und dann musst du dir überlegen, dann geht er an mir vorbei, geht zu den Franzosen und spricht perfekt Französisch mit denen. Ja. Ne? Dann dachte ich, okay, kein Wunder, du bist einfach echt, du bist the GOAT, ist er ja eigentlich. Ne?
Der, muss man sagen, in der Tennisszene ja, und der Typ ist einfach ein 1000-prozentiger Profi, also auch in den ganzen Sachen, die er macht. Also du hast es gerade ja gesagt, eigentlich hätte ProSieben oben Dauerwerbesendung einblenden müssen, als Federer vor die Kamera trat, weil er das wirklich ja hinbekommen hat, in 2-3 Sätzen alle seine Sponsoren reinzuballern und zu sagen, was für neue Brillenkollektionen er macht und so weiter und so fort. Aber ja, das ist trotzdem, der funktioniert sofort, ne? Und das ist jetzt nicht, finde ich, für Sportler so selbstverständlich, wenn es nicht um ihren Sport geht. Also das ist überhaupt nichts gegen Schweinsteiger. Das ist ein netter, sympathischer Typ. Und da hat man gesehen, so, der war ein bisschen da lost. Der Federer, der ist da noch mehr Profi. Ich glaube, vielleicht auch weiß nicht, ist der länger auf dem Parkett dann so zu Gang oder macht er mehr? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist der da noch professioneller und haut alles raus, was seine Werbepartner von ihm erwarten.
Ja, aber apropos Sportler, ich habe mich im Vorwege auch mit Guillermo einmal unterhalten. Und der ist auch, ey, der ist so lustig, ne? Weil, also, das kann ich jetzt mal vielleicht von Behind the Scenes erzählen. Ne? Also er ist der Sidekick von Jimmy Kimmel in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel. Und dann stehen die zwei Positionen neben uns und dann hat er, ich glaube, zwei oder drei Producer um sich rum, ne? Und eine Person auf dem Teppich, die war Wahnsinn, die holt die ganzen Stars immer zu ihm. Aber alles, was Guillermo gemacht hat auf dem Teppich, hat er so gemacht, wie die Producer ihm das gesagt haben. Das war zeitweise schon wirklich so betreutes Moderieren in einer Dimension, die ich so noch nie gesehen habe. Und dann steht er da mit seiner riesen Tequila-Flasche vor der Oscar-Statue und dann sagen sie so, ey, Guillermo, hol die mal hinter deinem Rücken hervor und sag, let's go and party. Er macht das. Dann sagen, mach das nochmal andersrum, stell dich nochmal so hin, mach jetzt mal nix, mach das, geh jetzt mal an den Zuschauern vorbei und gib den High Five, geh an den vorbei und mach keine High Five. Und ich dachte immer so, oh, ey, du bist so cool und so lustig, aber du bist so ferngesteuert. Und dann kam er zu uns ins Interview und dann meinte er so, I love Germany, ich liebe Fußball, ich liebe Bayern München, ich liebe Thomas Müller. Fanden wir natürlich super. Ja. Geht er zu den Franzosen, sagst du, nee, jetzt hör mal zu, geht er zu den Franzosen und sagt so, ey, ich liebe Frankreich, ich liebe Fußball, ich liebe Mbappé. Und dann dachte ich nur so, okay, du bist echt auch so eine Marketingmaschine.
Nein, das ist einfach bei den Amis und das hat man in einer Szene mit dir und ihm so genau gesehen. Die Amis haben halt in der Regel fast alles gescriptet. Das ist alles bis, das wissen viele Leute ja auch nicht von den Shows von Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und wie sie alle heißen. Da schwärmen immer alle davon, wie cool die Stars da drauf sind und wie lustig die Talks sind, die in diesen Talkshows gemacht werden. Ja, weil die Dinger bis ins kleinste Detail gescriptet sind und dann nichts dem Zufall überlassen wird und die Stars genau wissen, was passiert. Da wird sich vorher überlegt, wie reagiere ich da drauf? Muss ich singen? Muss ich tanzen? Welchen Witz kann ich raushauen? Das ist alles durchgetaktet. Und das, glaube ich, vergessen viele, weil das bei deutschen Talkshows nicht der Fall ist, dass das so gemacht wird.
Und ich finde es ja grundsätzlich gar nicht schlecht. Nee, ne?
Muss ich auch sagen, das System funktioniert ja und die Leute fühlen sich gut unterhalten.
Genau.
Aber man hat so sehr gesehen, dass er mit Spontanität nicht so richtig gut umgehen konnte. In dem Moment, er hatte ja seine Tequila-Flaschen da, wo er den Promis immer denn was zu trinken gegeben hat. Und dann hast du auf einmal so eine kleine Flasche Jägermeister rausgeholt und hast gesagt, komm, wir tauschen mal. Und dann zu ihm rübergerufen, du kriegst den Jägermeister, der das ist fast Werbung, wenn ich das jetzt sage. Aber in Amerika ist ja Jägermeister ein sehr beliebtes Getränk. Das kennen die da alle, vor allem die Studenten. Jedenfalls, ja, komm, lass uns tauschen. Da merktest du, da kann er gar nicht mit umgehen. Das war so eine spontane Situation. Da war er dann überfordert und so, nee, lass mal lieber irgendwie und ist auf seiner Seite geblieben.
Aber ist euch mal aufgefallen, das ganze Tequila-Trinken, das er gemacht hat, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der wirklich Tequila trinkt, als er dann in der Show aufgetaucht ist, da waren die Augen schon ein bisschen überkreuzt, ne?
Ja, das habe ich mich aber auch gefragt, ob er die ganze Zeit immer mittrinkt mit den Promis. Er hat ja, also immer wenn ein Gast zu ihm vors Mikro kam, hat er denen ja ein Fläschchen gegeben und hat dann immer aus seiner Bar, er hat auch so eine Barbie-Flasche gehabt, das fand ich ganz lustig, aus der
Tequila getrunken. Der hat den Kopf immer abgeschraubt.
Genau.
Ne? Hat er immer so Rollenspiele gemacht. Also ich glaube, das weiß man natürlich nicht, aber ich glaube, also der hat ja mit vielen getrunken und ich gehe davon aus, dass der auch wirklich Alkohol getrunken hat. Aber lasst uns mal über die Show sprechen.
Ja, warte mal. Ich habe noch ein, zwei Fragen, habe ich hier noch auf meinem Zettelchen, die wir unbedingt, und ich weiß, dass es Anja genauso brennt, interessiert wie mich. Was ist mit Tia Carrere und dir gelaufen? Das wollen wir jetzt wissen. Die kam angestürzt, die hatte ich erblickt von 10 Meter Entfernung und kam auf dich zugeschossen. Ich dachte, die hüpft gleich über diesen Gartenzaun rüber irgendwie, um dich zu herzen.
Die hat sich bereitwillig in die zweite Reihe gestellt und gewartet, bis das Interview vor ihr ganz in Ruhe zu Ende gebracht ist und dann kommt sie.
Also ich glaube, sie wollte mir erzählen, dass sie einen Preis, also hat sie auch erzählt, dass sie einen Preis für Sandra Hüller angenommen hat, aber ihr nicht geben konnte. Aber die Vorgeschichte ist eine andere. Ich habe ja mal ein Boulevardmagazin moderiert vor langer Zeit, das hieß TAF. Und sie war auf Promotour für eine Serie, die sie gedreht hat, The Relic Hunter, in Deutschland. Und damals habe ich mit ihr so ein Special gedreht. Ich weiß gar nicht mal, was wir gemacht haben. Free Climben, irgendwas haben wir gemacht. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gut verstanden. Und sie meinte damals zu mir, hast du nicht Bock, mal in meiner Serie mitzuspielen? Und dann habe ich gesagt, ja, logisch, klar. Und dann kontaktierte mich das Management irgendwann und sagte, ja, wir haben eine Rolle für dich. Du spielst, das war so eine, da ging es um eine Filmszene, die sie nachgedreht haben. Das sollte so eine Archäologie-Abenteuergeschichte sein. Und ich war der deutsche Filmregisseur. Und dafür bin ich dann mit einem ProSieben-Team, die das sozusagen begleitet haben, nach Toronto geflogen und war 3 oder 4 Tage in Toronto, hab da gedreht und habe, ja, keine Ahnung, parallel irgendwie die Stadt vorgestellt. Und sie hat damals sozusagen den Tourguide gemacht. Also die hat uns dann abends immer überall mit hingenommen und waren dann überall feiern. Und das war total nett. Und dann habe ich sie ein paar Jahre später nochmal getroffen bei so einer Awardshow, die ich in Amerika moderiert habe. Und dann habe ich sie ganz lange nicht getroffen. Und letztes Jahr, glaube ich, war sie wieder auf dem Teppich. Und da habe ich sie angesprochen, habe gesagt, sag mal, erinnerst du dich noch an mich? Und dann haben wir drüber geredet und dann ist ihr das wieder alles eingefallen. Und ich weiß nicht, ob sie dies Jahr erinnert hat oder ob sie einfach nur gesehen hat, wir sind das deutsche Outlet sozusagen und sie wollte die Sandra Hüller-Geschichte erzählen. Aber das ist sozusagen die Historie.
Okay, gut.
Aber das war auch ganz niedlich.
Ich hoffe, damit konnte ich das klären. Aber was ich nicht wusste zum Beispiel ist, dass sie hat ja dann gesagt, sie ist Jazzsängerin und hat 2 Grammys gewonnen. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Sie mixt hawaiianische Musik mit Jazzmusik. Wusste ich auch nicht.
Okay.
Ich habe auch
gut, also ich meine, wenn die damit erfolgreich ist, super. Also ich wusste das gar nicht. Und hinter ihr stand ja die ganze Zeit ihr Mann, der war letztes Mal auch schon da. Der war, glaube ich, auch total verwirrt.
Naja, so wie die dich angehimmelt hat, würde ich auch dann, wenn ich der Mann bin, würde ich mich nicht so weit wegbewegen von ihr.
Naja, also ja, ich danke dir, dass du das so interpretiert hast, aber ganz im Ernst, das sind natürlich in der Sekunde super Situationen am Teppich, wenn sowas passiert, weil es war so absurd, ne? Also ja. diese Geschichte mit dem Preis für Sandra Hüller und dann dieses ganze andere, es war ja witzig, es war total nett.
Aber ich habe noch eine andere Frage zu einem anderen Gast am roten Teppich. Das war nämlich so traurig, gerade als Anya Taylor-Joy zu dir kam und ihr angefangen habt zu plaudern, wurden irgendwie der Join-Stream und das Live-TV-Fernsehen irgendwie übereinander gelegt und man hat euer Interview gar nicht mehr mitbekommen. Man hat, da kam dann irgendwie das Ende von Wer stiehlt mir die Show? Und und puff die Wurf, danach ging es schon wieder mit der Zusammenfassung vom roten Teppich los. Magst du uns nochmal exklusiv erzählen, weil es ja offensichtlich niemand sehen konnte, was du mit Anya Taylor-Joy so beredet hast und wie sie so war?
Ja, also ich muss an dieser Stelle einmal kurz ein großes Lob an das komplette Team aussprechen, weil die haben das wirklich großartig gewuppt mit den technischen Mitteln und auch manchmal Bumps, die da drin waren. Wir haben das ja mehrfach versucht auch zu checken, die Kommunikation mit München und dann auch mit unserer Regie hier in Los Angeles. Das war leider unglücklich, weil die Kommunikation da ein bisschen im Chaos versunken ist, weil wir nicht wussten, haben wir eine Werbung, geben wir jetzt rüber, was passiert, da ist das alles so ein bisschen zwischen Europa und Amerika in die Hose gegangen. Und Anya Taylor-Joy war großartig, also ich finde die ja so und so toll, seitdem hier Damen-Gambit der Serie,
tolle Serie
auch gesehen, ja ganz toll und da hat sie großartig gespielt und seitdem hat sie ja auch wirklich richtig vorgelegt und ist ja in ganz vielen Filmen, jetzt momentan ja auch in Dune 2 zu sehen. Und es ging in der Frage, ehrlich gesagt, um einen Film, auf den ich mich sehr freue, und zwar den neuen Film von George Miller, Mad Max Furiosa. Und ich habe sie nur gefragt, worauf wir uns da freuen können und vor allen Dingen, was diese Rolle auch für sie bedeutet. Und da hat sie nochmal gesagt, dass sie sich derbe freut, da ein Teil dieser, sag ich mal, dieser epischen Saga zu sein und vor allen Dingen in die Fußstapfen von Charlize Theron zu treten. Und sie meinen, das war einer der anstrengendsten Drehs, die sie jemals hatte, weil da einfach so viel Action auch passiert und das so ein bisschen sie auch an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat. Und dann musste sie auch direkt gehen. Ne? Das war ja dieses klassische We need to go inside von der Publicistin. Aber sie ist zu uns gekommen, Scott hat die geholt. Und deswegen war ja auch Chris Hemsworth da, weil die ja beide im Prinzip diesen Film auch promotet haben. Aber die war ganz bezaubernd. Es tut mir auch leid, dass das technisch nicht geklappt hat, dass ihr das Interview nicht gesehen habt. Aber in der Sekunde war ein bisschen Chaos, so ist das manchmal beim Live-Fernsehen, aber genau, also es war jetzt kein episch langes Gespräch leider, aber es war ein sehr spannendes.
Aber auch ein schöner Abschluss, fand ich, dass nochmal so ein Hochkaräter dann irgendwie zu dir kommt.
Ja, danke dir, das ist super, das war natürlich toll. Also ich hoffe, dass da in Zukunft noch mehr passiert, also vor allen Dingen, dass die sich auch mal ein bisschen drauf besinnen, dass einfach die Stars auch Interviews geben müssen. Und ich sag's immer wieder, ne, wenn ich hier mit dem Management spreche, ich sag, guckt euch das Box-Office-Ergebnis an von Dune 2. Ne? Die machen in Amerika über 100 Millionen, aber weltweit machen sie dann halt über 200 Millionen. Ne? Das heißt, der internationale Markt ist einfach so unfassbar wichtig auch. Und dass das in die Köpfe nicht reingeht, das verstehe ich nicht. Aber vielleicht schafft man das ja langsam, dir da auch die richtige Spur zu bringen.
Was war denn? Ich meine, es gab viele Höhepunkte jetzt, wenn wir mal zur Verleihung und den Preisträgern und so weiter rübergehen. Viele Höhepunkte fand ich zumindest. Ich fand es eine wirklich sehr gelungene Show auch dann. Also nicht alles, aber im Gro finde ich, waren die wirklich auf einem richtig guten Weg, das Ding wieder spannender zu machen einfach. Was war für dich so das Highlight, das Größte?
Also für mich mit Abstand, weil ich das so nicht erwartet hätte. Ich war so begeistert von I'm Just Ken und Ryan Gosling.
Ja, großartig, oder?
Das war episch.
Ja, also ich meine, überleg mal, allein dieser Anfang, der abgedunkelte Raum, er sitzt hinter Margot Robbie mit diesem Cowboy-Hut und schiebt den sich hoch und fängt an zu singen und interagiert mit allen. Und ich dachte so, Alter, wie gut bist du denn auch als Sänger? Und dann am Ende steht so ein alter Slash auf der Bühne, was ja auch lustig war, und spielt mit dem. Und ich habe es ja auch gesagt, ne, schade, dass die Academy schon im Vorwege sich entschieden hatte, wer gewinnt. Ich meine, Billie Eilish, Anfang 20 mit ihrem Bruder Phineas, der ist, glaube ich, 26, den zweiten Oscar. Das ist so crazy. Aber ich finde, nach der Performance hätte Ryan Gosling das echt verdient. Und mein zweites Highlight, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war die Idee mit John Cena. Die fand ich auch richtig gut.
Ja, und er hat die Figur, so auf die Bühne gehen zu können. Ne?
Das war ja, genau. Auch
obwohl, ich hätte es auch lustig gefunden, wäre Paul Giamatti mit seinem Lazy Eye auf die Bühne gegangen und hätte sich gezeigt. Das wäre genauso witzig gewesen. Aber ich meine, der John Cena promotet ja auch gerade seinen neuen Film Ricky Stenicki, eine Adult-Rom-Com, wie man so schön sagt. Und das war natürlich klar, dass er das nutzt.
Die läuft schon bei Amazon Prime, für alle, die sich das angucken wollen. Ich glaube, auch gar nicht so unerfolgreich. Ja, genau. In Amerika ist der John Cena ja eine Riesennummer. Und in Deutschland, Wrestling-Fans kennen den, da ist er auch sehr groß. Aber, glaube ich, das normale Publikum sagt dem jetzt nicht so viel. In Amerika ist der so nach Dwayne The Rock Johnson so eigentlich, glaube ich, der zweiterfolgreichste Wrestling-Star, den es da gibt.
Ja, genau. Und die haben sich ja getroffen. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Also Backstage haben die sich getroffen, das war ganz lustig. Nachdem John Cena dann diese Kategorien präsentiert hat, ist er Backstage gegangen und da haben Bad Bunny und Dwayne The Rock Johnson gewartet und dann hast du nur gesehen, wie die sich beide begrüßt haben und John Cena auch so lächelnd den Kopf geschüttelt hat, so nach dem Motto, was habe ich da gerade getan? Und Dwayne hat sich total gefreut, glaube ich. Das war ganz nett zu sehen nochmal.
Ich muss noch kurz dazu sagen, ich fand, das war so eine originelle Art, diese Kategorie auch zu präsentieren.
Ja.
Also das hat mir richtig gut gefallen. Und das hat das Ganze auch so, also auch mit diesem Rückblick, ne, auf diesen Flitzer da irgendwie vor 50 Jahren oder so und dann irgendwie mit der Kategorie. Ich fand das einfach sehr, sehr originell und das hat es insgesamt auch einfach sehr kurzweilig gemacht.
Das stimmt.
Finde ich auch.
Also ja, mein absolutes Highlight ist auch der Auftritt von Ryan Gosling gewesen. Das ist auch so ein Moment, wo du vorm Fernseher sitzt und mein Empfinden ist da so, das können die Amis halt. Das, ich weiß nicht, ob wir Deutschen oder Europäer, wie auch immer, ob wir in der Lage wären, sowas so hinzulegen irgendwie. Und das ist halt auch, das sagte der Mark Ronson, als er bei dir am Mikro war, der Produzent und Songwriter ja von dem I'm Just Ken Song, hat er gesagt, man hätte viel geprobt, auch für den Auftritt, weil viele Leute auf der Bühne sind und da musste ordentlich geprobt werden. Da ahnte man schon, dass da was Tolles vielleicht auf einen zukommt. Die Form und Art und Weise, wie der das macht, ist einfach, der Gosling ist einfach ein ganz großer, ne? Also das so umzusetzen und der kann richtig gut singen. Ich habe jetzt auch gehört, dass er angeblich wirklich richtig ein Album, sie planen mit ihm ein Album aufzunehmen, was ich mir, glaube ich, dann auch mal holen werde. Also ich finde den Song auch gut. Was ich bei Ryan Gosling nicht verstehe, ich hatte gedacht, es ist ein großer Abend für ihn, er hat diesen Auftritt, er ist nominiert, kommt bestimmt mal mit seiner, ich weiß gar nicht, sind die verheiratet? Ich glaube, ja, sind verheiratet. Ja. Mit Eva Mendes. Auch,
Eva Mendes.
Genau, auch Hollywood-Star, dass die beide mal zusammen auf dem roten Teppich, weil es das bislang nie gab und auch diesmal nicht, die haben ja die, ich weiß gar nicht warum, aber die haben ja die Politik, wir machen keine Events zusammen. Also ich kenne Paare, die nicht gemeinsam fliegen, weil sie Sorge haben, wenn wir abstürzen, sind wir beide weg und keiner kümmert sich mehr um unsere Kinder. Ja, kann man also diese Politik bei Gosling und Mendes, ich verstehe das nicht ganz. Ich finde es auch fast ein bisschen albern, weil die ganze Welt weiß, dass die ein Paar sind. Die ganze Welt weiß, dass die Kinder gemeinsam haben. So, wo ist jetzt das Problem?
Aber vielleicht hütet dann auch immer einer von beiden dann die Kinder, wenn der oder die andere gerade.
Du glaubst nicht, dass sie für die Oscar-Verleihung vielleicht eine Nanny oder ein Babysitter, die Nachbarin, kommt als Babysitter vorbei?
Ist vielleicht nicht drin dieses Jahr.
Babysitter sind ja sehr teuer geworden.
Also du hast absolut recht, aber die spielen das ja so öffentlich auch, ne? Also wenn du dir mal Eva Mendes anguckst, die lobt ihren Mann ja über den Klee. Er sagt das ja auch bei unterschiedlichsten Gelegenheiten, dass er oder vor allen Dingen Barbie hätte er nicht machen können ohne die Unterstützung seiner Frau. Aber das wissen auch alle, ne? Also genauso auch mit seinen beiden Töchtern oder deren Töchtern. Ich finde, also ich weiß, was du meinst. Ich denke dann immer in der Sekunde, gut, wenn sie sich so entscheiden und dann muss man das respektieren. Ja, kann man nichts anderes machen. Also ich denke, er hatte trotzdem Spaß. Ich glaube, es war ja seine Schwester. Da gibt's dann halt andere Leute, die als Paar auftauchen, wo du sagst, so, boah, ey, also wenn die Ehe danach noch hält, nach diesem Auftritt, dann fresse ich einen Besen. Also Robert De Niro und seine Frau, die hatten richtig Spaß, vor allen Dingen er, ne?
Ja? Erzähl mal. Nee,
habt ihr die nicht gesehen zwischendurch? Eingeblendet?
Nee, dann war ich kurz Bier holen.
Was war das?
Hast du die gesehen, Anja?
Nee, auch nicht. Wir gucken uns hier gerade schon ganz gespannt an und fragen uns, was jetzt wohl kommt.
Nee, der hat, es gab diese Einblendung als Best Supporting Actor, ne? Da gab es ja diese Lobeshymne und der saß da und der hat genauso geguckt wie hier der William Hale oder Hale aus Killers of the Flower Moon. So mit den Angela Merkel runtergezogenen Mundwinkeln, der hatte einfach keinen Bock. Also der wirkte so, als wenn der da sitzt und denkt so, scheiße, ich habe eigentlich gar keine Lust hier zu sein, aber ich bin nominiert, deswegen bin ich jetzt aufgetaucht. Also irgendwie völlig absurd. Der war so abwesend, so grummelig. Also der sah einfach nicht happy aus in keiner der Sequenzen, in denen du den gesehen hast.
Ich glaube, der hat auf solche Veranstaltungen per se gar keinen Bock mehr drauf, hat, glaube ich, auch genug davon mitgemacht. Ich glaube auch, dass diese Veranstaltungen ihm nie richtig Spaß gemacht haben. Und ich befürchte mal, dass er schon geahnt hat, dass Killers of the Flower Moon, wenn denn höchstwahrscheinlich nur in einer Kategorie gewinnen wird. Ich dachte ja, hatten wir auch in der letzten Folge gesagt, ich dachte ja wirklich, dass Lily Gladstone es macht. Die hatte aber auch nicht gewonnen. Und der Film ist komplett leer ausgegangen. Und
ja.
Ich glaube, er war sehr sicher, dass er nicht gewinnt, weil die Konkurrenz einfach zu stark war und auch die ganzen Preisverleihungen, die vorab gelaufen sind, ja schon gezeigt haben, dass er das Ding höchstwahrscheinlich nicht nach Hause nehmen wird. Und vielleicht war das der Grund, dass er so schlechte Laune hat. Oder er wusste, dass Al Pacino
alles versemmelt.
Sein guter alter Kumpel.
Was ist mit ihm?
Er ist alt, glaube ich.
Hat das vertüdelt?
Also ich meine, das war der Geil. Also das sagt ja auch die ganze Presse in Amerika, ne? Also du willst ja am Ende einer solchen Verleihung bei den Oscars ist ja der krönende Abschluss Best Picture. Das ist ja sozusagen der Abschluss, um alles nochmal zu feiern, was die Leute da getan haben. Und dann kommt Al Pacino rein und zieht das Ding in 15 Sekunden durch. Und so, ich mach den Envelope auf Oppenheimer. Und alle denken so, hä, was? Ich dachte, du irgendwie...
Das ist so geil. Es hat auch keiner am Anfang das geschnallt. Das Publikum war total konsterniert, weil er ja auch die ganzen anderen Nominierten gar nicht vorgestellt hat. Also normalerweise nominiert sind und dann geht es erstmal los. Das hat er einfach bocklos übersprungen, einfach den Gewinner rausgehauen und alle saßen, ist das jetzt der Gewinner? Oder das war fast wie so ein Warren Beatty-Moment, der den falschen Film damals genannt hat.
Nee, vor allen Dingen Jimmy Kimmel hat ja im Vorwege nochmal gesagt, ne, als Emma Stone gewonnen hatte, weil das ist ja genau die gleiche Geschichte, wenn du dir mal überlegst, damals hatte Emma Stone ja auch gewonnen und im Nachhinein hatten sie den Umschlag verwechselt. Deswegen sagte ja Jimmy Kimmel auch, pass bitte auf, dass sie die Umschläge nicht verwechselt. Ich meine, das sagt er noch. Und dann kommt Al Pacino raus. Der sah so und so aus, als wenn er vorher mit den Steckdosen gespielt hat im Green Room. Die Haare
wieder. Der sieht aus wie Oma, ne? Wie Oma Gertrud, ne? Mit der Frisur wie Oma Gertrud.
Und du denkst nur so, oh Gott, was passiert jetzt? Hoffentlich, also ich meine, also das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, ein geiler Schauspieler, aber der ist jetzt 83 Jahre alt, ne? Der war einfach wie so ein verwirrter Mann.
Ja, wobei, der, also das, Alter ist nicht immer eine Ausrede, leid. Alter ist nicht immer eine Ausrede. Wie hieß nochmal diese tolle Frau, die 92 war?
Rita Moreno.
Rita Moreno, die ja. War auch bei dir, aus West Side Story, kannte ich sie nicht mehr. Ich
ey, wie geil war die erinnern. Bitte?
Ja, ey, mit 92, wow.
Die hätte das...
ja, vor allen Dingen diese Anspielung auf Bradley Cooper, ne?
Ja, ja, aber wenn
heißer,
sie ihn nicht kennt...
Feger.
Wenn sie ihn nicht kennt, was soll sie über ihn sagen? Ne?
Aber sie fand ihn heiß.
Ja, sie fand ihn heiß. Das war echt nett. Nee, aber da hast du natürlich recht. Das hat nichts mit Alter zu tun. Aber das war echt mit Al Pacino. Das war so ein Schämmoment.
Ja, ich glaube, dass die Academy im nächsten Jahr sich wirklich sehr gut überlegen wird, ob sie nicht die Altersstufe für Verkündung von besonderen Preisen ein bisschen runtersetzt.
Ja, oder dass du das auch einmal durchspielst dann vorher und probst oder so, für den Fall, dass sie es nicht gemacht haben sollten. Aber
glaubst
das ist
doch nicht
ja
im Ernst, dass Al Pacino sagt, ich prob das Ding mit euch, das macht der never ever.
Ja, aber dann kann er sie nicht nochmal vortragen. Das geht nicht. Also ich meine,
ja,
das
aber
ist
letztes
ja
Jahr ist es ja so gewesen, das war ja Harrison Ford, ne? Und Harrison Ford ist ja nun auch nicht... sag ich mal, der fröhlichste Zeitgenosse, wenn er auf etwas keinen Bock hat, ne? Und der war ja auch so ein bisschen grumpy.
Aber das verstehe ich nicht. Da habe ich wirklich kein Verständnis dafür. Ich meine, das ist der wichtigste Filmpreis der ganzen Welt, ne? Die Leute warten da und ne, ein Jahr lang drauf. Die Stars fiebern dem entgegen. Und dann hast du da diese Königsdisziplin, ne? Die ultimative Kategorie. Und dann ist er nicht in der Lage, da einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen und mal jeden einzelnen Film nochmal in Ruhe abzufeiern. Beziehungsweise er muss ja. Die ja gar nicht abfeiern. Er muss ja nur die Bühne bereiten dafür, dass sie diese Clips genau. abspielen können und sowas alles. Und dann denkt er so, ne Leute, wir haben jetzt alle Hunger oder Durst oder sowas oder müssen auf die 17. Ich verkürze das jetzt mal und mache hier eine 15-Sekunden-Geschichte draus. Das ist doch auch respektlos.
Ja, aber Leute, ich sage euch das und ich hoffe, dass ich jetzt niemandem damit auf die Füße trete, aber alte Männer werden ganz häufig merkwürdig, also und so selbstgefällig auch. Und vor allen Dingen, wenn sie sehr erfolgreich gewesen sind in dem, was sie getan haben beruflich, und das gilt ja für Harrison Ford, das gilt für Al Pacino, das gilt für Robert De Niro, alles super erfolgreiche Männer, die werden dann so grummelig und selbstgefällig und ja, das ist, glaube ich, das. Ich hoffe, nehme über Steven Bones kann das nicht passieren, weil wir nicht erfolgreich sind. Aber deshalb.
Genau. No. Da hast du schon die Antwort geliefert. Ich meine, Harrison Ford ist ja eigentlich ein lustiger Zeitgenosse, ne? Der ist ja auch emotional, der steht auf solche Auftritte nicht. Also Christoph Waltz ist ja gestern auch an uns vorbei gelaufen. Der ist ja auch immer so ein bisschen grummelig. Und ich fand übrigens, habt ihr das gesehen, als er dann den Preis anmoderiert hat, da dachte ich so, Leute, was ist mit seinem Make-up los?
Ja. Das hatte ich aber bei einigen Leuten das Gefühl gestern, dass das entweder nicht richtig gut ausgeleuchtet war oder das Make-up nicht stimmte.
Und es war auch warm, ne? Ich glaube, dann verläuft er auch gerne.
Ja, ich meine, er spielt ja in Dracula jetzt mit und Frankenstein, vielleicht war das.
Ist ja so in der Rolle drin.
Schon so Method-Acting-mäßig irgendwie. Make-up-Acting.
Genau. Das waren einige Highlights. Ich fand den Einstiegsmonolog von Jimmy Kimmel so semi. Da ich dachte auch. Ich so, oh, das wird irgendwie schwierig. Da war mir auch irgendwie zu wenig Pfeffer drin. Ich finde, bin ja immer noch ein Riesenfan von der vom Opening von Hugh Jackman damals. Das war einfach super geil, was so großartig inszeniert war. Und dann fand ich seinen Joke auch mit Sandra Hüller und sowas, mit der Rom-Com, fand ich völlig, völlig daneben.
Ja,
habe ich auch nicht verstanden, warum er das da bringt. Und dann gab es so ein paar Situationen, wo ich dachte so, als er dann mit Robert Downey Jr. spricht und dann irgendwie ihn auf seinen Pimmel anspricht, dachte ich so, also das passt zu Ricky Gervais und den Golden Globes, aber es passt überhaupt nicht zu Jimmy Kimmel und den Oscars und ABC. Da war ich so ein bisschen, wow, okay, wenn du jetzt die Richtung gehst, dann mach das gerne. Aber ansonsten fand ich den später, der ist halt echt gut, wenn er auch improvisiert, also diese ganze Donald Trump-Nummer und dieses ganze Überbrücken und Reagieren auf einzelne Situationen, das fand ich richtig cool.
Ja, aber ich fand den Anfangs, bin ich komplett bei dir, den Anfangsmonolog, und der ist irgendwie für mich so super wichtig. Also das ist dieser Start in die Show und wie die das machen, das gibt es ja wirklich auch große Fernsehmomente auch und aus vergangenen Oscar-Verleihungen, was die da alles hingelegt haben. Und ich fand es ein bisschen lame, richtig.
Ich hatte auch das Gefühl, er muss da irgendwie erst so ein bisschen reinkommen. Und ich fand die Witze, auch das mit dem mit der Rom-Com und dem schiefen, krummen Penis, das fand ich auch eher so Ricky Gervais-mäßig. Und den mag ich sehr gerne, den finde ich auch sehr lustig. Aber deswegen fand ich, passte das halt nicht zu Jimmy Kimmel, weil der ja dann schon irgendwie, also ein bisschen klügeren Humor hat und nicht einfach nur so auf den Effekt abzielt oder nur auf sowas Scharfzüngiges. Aber ich finde, grundsätzlich hat er das sensationell souverän irgendwie über die Bühne gebracht. Also wirklich auch mit so einer Lockerheit und Leichtigkeit und so, das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, du siehst einfach die Welten, wenn wir das nochmal vergleichen mit dem Moderator, der die Golden Globes, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Wie hieß der denn nochmal?
Joe Coy.
Also wenn man
aber da kann ich euch auch eine Insider-Geschichte kurz erzählen, weil wir haben uns mit der Präsidentin der Golden Globes getroffen, der Helen Höhne, die einen unfassbaren Job macht, wie sie das alles umkrempelt. Eine so tolle, gute, wunderbare Frau mit ganz vielen tollen Ideen, also die da auch in Zukunft viel verändert. Und sie meinte nochmal, dass das ganz komisch war, weil ganz viele auch von den Golden Globes diesen Joe Coy live gesehen haben und der mega war, alle sich weggeschmissen haben, aber der dann auch beim Fotoshooting, Trailer-Dreh, off-camera super witzig war, vor der Kamera ging das total in die Hose, und der hat angeblich gesagt, dass er es gerne nochmal machen würde.
Und was und dann hat sie gesagt?
Nein, brauchst du nicht. Finde ich aber auch geil.
Geile Selbstwahrnehmung, ne? Du wirst echt danach, du wirst zerrissen von den Medien. Und
ja, aber vielleicht will er es auch besser machen dann, ne? Vielleicht will er es deshalb nochmal machen.
Ja, die Schuld, die waren ja die Gagschreiber, nicht er.
Das stimmt, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das darfst du nicht. Das geht halt gar nicht. Da ging hier auch so ein Video viral von einem aus der Writers-Ecke, der dann auch gesagt hat, das ist zum ersten Mal passiert, ne? Also er meinte, zum ersten Mal sitzt da jemand vorne und zählt öffentlich die Schreiberlinge an, was halt gar nicht geht. Das geht halt nicht, ne? Das machst du halt definitiv nicht.
Nee.
Aber und dann gibt es auch andere Stimmen, die sagen, gib ihm nochmal die Chance, es besser zu machen. Ne? Vielleicht macht das einfach besser. Ich glaube, das hat sogar Jimmy Kimmel hat das gesagt. Genau, die haben ihn interviewt und Jimmy Kimmel hat gesagt, ja, weil die natürlich darauf angesprochen haben, wie schwierig ist dieser Job. Und dann meinte er so, ja, also gib ihm vielleicht einfach die Chance, es nochmal to right some wrongs. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, ne? Also also hätte er im Nachhinein gesagt, ey, war nicht mein Abend, tut mir total leid, ich würde es gerne nochmal besser machen, dann wäre es super. Aber genau wie ihr gerade gesagt habt, dann alle anderen anzuschwärzen und sozusagen zu sagen, also meine Gags sind eigentlich die geilen, die schlechten Gags kommen von anderen, das ist halt kein cooler Stil.
Nee.
Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt nochmal wieder was von dem hört. Das war, für mich war diese Veranstaltung so Karriere-Selbstmord, den der da begangen hat. Aber mal gucken, wo der wieder auftaucht.
Ja, ich glaube, der ist hier immer noch echt gut unterwegs und macht seine Stand-up-Auftritte. Nee, aber ansonsten, ich finde, ihr habt es beide echt toll zusammengefasst. Ich finde auch, auch die Kategorien wurden gut präsentiert. Da gab es ein paar nette Sachen. Also hier mit Kate McKinnon zum Beispiel, ja, als sie über Best Documentary sprechen und sie dann aufzählt, Jurassic Park, Jurassic World, Jurassic World Dominion und America Ferrera, dann sagt, nee, das sind keine, und sie so, was? Und dann spricht sie Steven Spielberg an und der macht mit, ey, wie geil war das bitte, ne? Der macht mit in dieser Situation und reagiert drauf. Und dann auch diese Jokes mit dem Hund aus Anatomie eines Falls, der dann zwischendurch kurz vor der Pause mit seinen Pfoten auch klatscht. Ich fand's geil.
Habt ihr gesehen, die Schlussaufnahme, da tauchte er ja nochmal auf. Messi heißt
ja
dieser Hund, Messi. Und da schnuppert er an einem Stern, ich weiß gar nicht von wem, und pinkelt dahin. Das war die Schlussaufnahme. Nee,
du weißt, welcher das war.
Nee.
Von Matt Damon. Das ist ja der Running Gag zwischen Jimmy Kimmel und Matt Damon. Dass Matt Damon doch, kann man sich auch die geilsten Memes angucken, geilsten Videos, er immer wieder versucht reinzukommen. Es gibt übrigens eine richtig geile Sequenz, die hat auch Jimmy Kimmel moderiert damals, da kommt Ben Affleck und Matt Damon auf die Bühne und sollen eine Kategorie präsentieren. Und der Ansager sagt, hier ist 2-time Academy Award Winner Ben Affleck plus Guest. Dann kommt Matt Damon raus und sagt so, Alter, ist das euer Ernst, Gast? Und dann sagt Ben Affleck, ja, also du bist sozusagen my plus one. Und dann sagt Matt Damon, ich weiß, was plus one heißt, ne? Also, und dann diskutieren sie so ein bisschen und dann redet Ben Affleck. Und immer wenn Matt Damon anfängt zu reden, spielen sie die Musik, die sie bei den Dankesreden immer einspielen, damit die Leute aufhören. Und dann sagt Matt Damon so, ey, wollt ihr mich verarschen? Ist das euer Ernst? Ihr spielt? Ich bin doch nur Presenter. Und dann schwingt die Kamera so runter und geht in den Orchestergraben und dann steht Jimmy Kimmel da und dirigiert das Orchester und sagt so, hör endlich auf, wir wollen weitermachen. Großartig. Und deswegen dieser Gag am Ende mit Messi, der auf den Stern von Matt Damon pinkelt, das war nochmal so das Icing on the Cake, glaube ich, von Jimmy Kimmel. Aber sowas finde ich großartig, so eine Fehde, die einfach so, also gibt so geile Videos, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, da schmeißt er dich weg.
Aber ich muss sagen, es gibt auch ein paar Leute, die mir jetzt im Nachhinein dieser Oscar-Verleihung ein bisschen leid tun. Und das sind einige Mitarbeiter bei Louis Vuitton. Die, glaube ich, die ganz schwere Stunden durchmachen. Ja, weil Emma Stone, als sie ihren Oscar gewonnen hat, als beste Hauptdarstellerin für Poor Things, dann ja auf die Bühne kam und mehr oder weniger als erstes dann sagte, dass ihr, und sie trug ein wirklich traumhaftes Louis Vuitton-Kleid, und dann als erstes sagte, dass ihr Kleid kaputt gegangen sei. Also sie musste es hinten irgendwie zusammenhalten. Das muss passiert sein, als Ryan Gosling den Auftritt hatte und die alle mitgesungen, getanzt haben und sie irgendwie aufgestanden ist. Da muss das irgendwie eingerissen sein. Aber das ist, und wer so ein bisschen weiß, bei diesen Luxus-Mode-Labels, was für ein Aufwand da betrieben wird mit diesen Kleidern. Da sind mehrere Leute da, die nur darauf achten, dass die Kleider richtig fallen, dass das alles so sitzt, dass wenn irgendwas damit sein sollte, es sofort behoben wird, dass ein Louis Vuitton-Kleid von der Preisklasse und an so einem Abend hinten einreißt. Also da werden ein oder zwei Leute, die dafür zuständig sind, die werden in Paris schwere Stunden momentan haben. Da gibt es auch schon ganz viele Memes drüber von die Louis Vuitton-Mitarbeiter. Und dann siehst du so heulende Leute, den Nervenzusammenbruch nahe. Die müssen sich erklären dafür, wie sowas passieren kann, weil das natürlich eine Katastrophe ist.
Ja.
Die tun mir leid.
Wir beiden Lieben, ich muss jetzt hier raus aus meinem Hotel und gehen Flughafen, auch wenn mein Flieger verspätet ist. Und dann müsst ihr mir die Daumen drücken, dass ich heil nach Hause komme und euch dann persönlich herzen darf.
Wir drücken die Daumen, dass du gut und heile nach Hause kommst.
Ja, genau. Ich möchte euch auch gerne endlich mal wiedersehen und herzen. Aber ich danke euch für das schöne Feedback und ich finde es war eine tolle Veranstaltung. Und wer weiß, was nächstes Jahr alles passiert.
Ich weiß, was nächste Woche alles passiert. Da sind wir wieder mit Kino oder Couch auf Sendung und da werden wir dann wieder in gewohnter Form über ganz viele neue Kinostarts und neue Serien. Ich habe da einiges auf dem Zettel, über das ich mit euch sprechen möchte. Wenn wir darüber sprechen.
Cool, ich freue mich drauf.
Super. Also bis nächste Woche. Alles Liebe. Tschüss.
Komm gut heim, Steven. Bis denn.
Guten Flug.
Tschüss.
Tschüss.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.